Ich bin Sabine Mehne, Autorin und schreibe seit Jahren über das Leben, die Liebe und den Tod. Herzlich willkommen zu meiner Podcast-Episode Nummer 11, der ersten Folge im Jahr 2021 von meinem Podcast Licht ohne Schatten, Ermutigung, Tod und Sterben in einem anderen Licht zu sehen. Dieses Mal möchte ich mich mit dem Fühlen beschäftigen. Und ich habe einen sehr schönen Ausspruch von dem portugiesischen Lyriker Pessoa, der sagt, stark sein bedeutet fühlen können. Und dieses Fühlen können ist ja etwas, was uns zum Teil in solche Turbulenzen stürzt, dass wir es lieber doch nicht tun. Und wenn wir es tun, haben wir oft triftige Gründe. Darüber möchte ich heute sprechen und werde dazu einen Teil aus meinem Buch Der große Abflug vorlesen und habe dann die große Freude, dass ich Frauke Stolzmann bei mir zu Gast hatte. Sie lebt derzeit in Bremen und ist Körpertherapeutin und wir hatten ein sehr schönes Gespräch zusammen. Jetzt aber erstmal zu der Frage der sogenannten Schnittmengen. In meinem Buch Der große Abflug habe ich in Kapitel 4 mich mit den Schnittmengen, ich und die anderen, beschäftigt. Ich habe also geguckt oder gespürt oder nachgeforscht, was sind überhaupt die Schnittmengen, die mich mit anderen verbinden und wie kann ich sie beschreiben? Und in diesem Kapitel, was auf Seite 112 anfängt, und dann bis zur Seite 148 geht, werde ich einzelne Punkte von diesen Schnittmengen betrachten. Also erstmal allgemeinerer Natur, dann wie ich mit den anderen und mit mir selber klarkomme. Über die Transformation durch meine Nahtoderfahrung schreibe ich und auch die rigorose Selbstreflexion und. Und relativ am Ende von dem Kapitel habe ich dann eine Überschrift, die heißt die Schnittmenge in Therapiefragen. Auf der Seite 144 in der große Abflug. Und hier habe ich geschrieben 2016. In der Begegnung mit Frauke teilte ich eine feine und sehr große Schnittmenge. Ich war überrascht, dass eine 42-Jährige mit der Diagnose Brustkrebs sich eine Bedenkzeit erlaubte, um genau zu prüfen, welche Schritte sie für ihr persönliches Leben von den angeratenen Therapieverfahren nutzen wollte. Ich war auch überrascht und hocherfreut, im Gespräch mit ihr zu erfahren, dass eine, aus meiner Sicht, noch junge Frau bei der Diagnose Krebs nicht sofort vor Angst erstarrt und aus Panik vor dem Tod alle vorgeschlagenen Therapien über sich ergehen lässt, ohne zu prüfen, was sie selbst will und wozu sie bereit ist. Wir lernten uns bei einem gemeinsamen Workshop spiritueller Lieder kennen. Alle in der Runde stellten sich mit ihrem persönlichen Beweggrund für die Teilnahme vor und ich wagte, meine Nahtoderfahrung als spirituellen Hintergrund zu nennen. Von den vielen Gesichtern in der Runde ist mir damals der offene Blick von Frauke sofort aufgefallen und hat sich bei mir als Lichtblick eingeprägt. Ich ahnte eine gemeinsame Schnittmenge. Wir trafen uns wenige Wochen später bei einer Veranstaltung wieder. Sie sang und ich berichtete von meinem Nahtoderlebnis in einer gut gefüllten Kirche. Dann, kurz nach ihrer Krebsdiagnose im Herbst 2015, kreuzten sich unsere Wege in der Fußgängerzone. An uns eilten die Einkaufenden vorbei, wir aber standen wie zwei Säulen fest auf dem Boden des Lebens und redeten über die vergangenen Wochen. Bei allem Erschrecken über die unvermittelte Diagnose meinte Frauke mutig, warum eigentlich nicht ich? Sie hatte sich zur Operation entschieden, die weitere standardmäßige Behandlung wie Chemo- und Strahlentherapie wolle sie jedoch nicht über sich ergehen lassen. Ihr Blick hatte noch immer dieses Strahlen, wenn auch ein wenig mitgenommen von der Operation. Frauke berichtete mir von ihrer größten Angst, dass sie sich selbst nicht würde treu bleiben können, würde sie die aggressiven Therapien der Schulmedizin über sich ergehen lassen. Ich bat sie, mir das näher zu erklären und war tief berührt von ihrer Ehrlichkeit und Klarheit. Frauke ist der Meinung, dass diese Herangehensweise für sie zu aggressiv sei. Sie hätte das Gefühl, all das zu verraten, was ihr immer wichtig war, ein achtsamer und selbstbestimmter Umgang mit sich selbst und ihrem Körper. Auch hatte sie nie Angst zu sterben, wohl aber das große Bedürfnis, mit dem Gefühl der Endlichkeit noch stärker und intensiver zu leben. Sie wolle noch genauer hinschauen, was sie in der ihr gegebenen Lebenszeit in die Welt bringen und leben möchte. Das kam mir alles bekannt vor und es war für mich das erste Mal nach 20 Jahren, dass ich einem Menschen gegenüberstand, der es genau wie ich fühlte, aussprach und für sich nach dem stimmigen Weg suchte. Ihr ging es auch nicht um möglichst viele Jahre, sondern um gute Jahre, um Jahre, die sie intensiv und mit dem vollen Bewusstsein für ihre Form der Heilung nutzen wollte, auch mit dem Risiko, womöglich keine 80 Jahre alt zu werden. Dieses Risiko wäre ihre ureigene Verantwortung und sie fühle sich in der Lage, diese ganz zu tragen. Ich versank kurz ins Nachdenken, denn bei mir stiegen die Bilder der Vergangenheit auf, als ich so sicher fühlte, dass ich gut würde sterben können, würde ich einfach keine Therapie mehr machen und letztlich dann mit der vollen Überzeugung den Therapien zustimmte, um wieder heil zu werden und meine Lebensaufgabe ganz zu leben. Was war es damals? Es war meine bewusste Entscheidung, dieses ganze Jahr zu mir und zur Behandlung. Diesen Schritt halte ich für extrem wichtig, auch in Anbetracht des Todes. Den wagen viele Menschen nicht zu gehen und Ärzte oft leider auch nicht. Sie bieten Therapien an, die häufig so grausam sind, obwohl vielfach klar ist, dass sie möglicherweise gar nicht helfen. Frauke war etwas älter als ich damals und wenn ein noch junger Mensch den Mut aufbringt, sich das alles zu fragen, weil er keine Angst vor dem Tod hat, dann frage ich mich, warum viele alte Menschen, die 70 schon lange überstanden haben, sich diese Fragen nicht mehr stellen. Sie stimmen den heftigsten Krebstherapien zu, sie quälen sich über Monate mit reduzierter Lebensqualität, um am Ende doch zu sterben. Machen Sie das alles mit, weil Sie Angst vor dem Tod haben und an dieser Stelle in Ihrem Leben nicht den Mut aufbringen, genau hinzusehen? Ich merke schon, dass ich mit meinen Worten vorsichtig sein muss, denn natürlich gibt es die Hoffnung und wer greift nicht nach diesem Strohhalm, wenn der Tod schon über die Schulter schaut? Doch warum eigentlich? Warum nehmen wir lieber Qualen in Kauf, anstatt zu prüfen, was genau wir wirklich wollen und für unser Leben brauchen? Als ich aus meinen Gedanken wieder aufgetaucht war und wir uns anschauten, sagte mir Frauke etwas, was mich zutiefst berührte. Ich hätte damals in dieser Kirche von meiner Erfahrung und der Auseinandersetzung mit der Krankheit so intensiv und echt gesprochen, dass sie für sich sicher wusste, sollte sie jemals in ihrem Leben an diesen Punkt gelangen, dass sie sich das zu Herzen nehmen würde. Vor allem hat der Bericht meiner Nahtoderfahrung auch ihr Vertrauen in den Prozess des Sterbens gestärkt und ihre Überzeugung bekräftigt, dass mit dem Tod nicht alles vorbei sei. Ich hätte ihr einen Entwurf für ihr Leben geschenkt, der sie selbst gestärkt habe, obwohl sie damals noch gesund war und gar nicht wissen konnte, wofür dieser Entwurf einmal Pate stehen würde. Es sei diese Kraft, die sie in ihrem Leben immer wieder erfahren durfte, die durch mein Erzählen auf sie überging oder in ihr erneuert wurde. Denn, wie sie mir dann Wochen später bei einem Telefonat erzählte, beschäftigte sie sich schon als Kind mit dem Tod und der Suche nach dem Sinn des Lebens. Als Leseratte hatte sie schon als 11-Jährige die Bücher von Moody und Kübler-Ross verschlungen und sich mit spirituellen Fragen befasst. Mit 9 Jahren habe sie damals ihre Fahrradprüfung sausen lassen, um mit ihrer Mutter und der Schwester den Besuch des Dalai Lama in ihrem Dorf in der Eifel zu erleben. Bei ihren Eltern fand sie Unterstützung für ihr So-Sein, denn sie habe sich schon immer anders gefühlt. Vor kurzem hatte Frauke und ich mal wieder miteinander gesprochen. Sie berichtete mir von ihrem Marathon der Therapieentscheidungen. Sie habe unzählige Gespräche geführt, sich alle Vor- und Nachteile der Schulmedizin von ärztlicher Seite angehört, naturheilkundliche Meinungen bei diversen Heilpraktikern sowie Rat bei der biologischen Krebsabwehr in Heidelberg eingeholt und mit anderen Frauen gesprochen, die das volle Programm mit Chemo und Bestrahlung durchgezogen haben. Heute geht es ihr wieder richtig gut, weil sie ihre Entscheidung getroffen hat und sie sich damit sehr wohl fühlt. Nach einem Bioresonanztest nimmt sie nun doch noch den Hormonblocker Tamoxifen. Gesunde, pflanzenbasierte Nahrung und gutes Wasser geben ihr das Gefühl, ganz aktiv für ihre Gesundheit zu sorgen. Ansonsten achtet sie darauf, dass sie genügend Schlaf hat, wenig Stress und jeden Tag noch bewusster prüft, was ihr wirklich wichtig ist. Ihre Kraftquellen, Natur, Yoga, Tanzen und gute Beziehungen zu Familie und Freunden haben einen noch größeren Stellenwert in ihrem Leben erhalten. In Momenten von Angst, so verriet sie mir, würde ihr das Lesen spiritueller Literatur helfen und der Umgang mit Menschen, die keine Angst vor dem Tod haben. So viel zu dem, was ich in meinem Buch geschrieben habe, Der große Abflug. Und heute in dieser Folge darf ich nun noch das Gespräch, was ich mit ihr führen durfte, weil sie hier zu Besuch in Darmstadt war und wie gesagt in der Zwischenzeit in Bremen lebt, umgezogen ist, ihr Leben nochmal neu sortiert hat und sie sich selbstständig gemacht hat und eine wundervolle Arbeit macht, von der sie uns gleich selbst in diesem Gespräch erzählen wird. Und bevor ich jetzt das Gespräch dazu gebe, möchte ich nochmal eine kurze Pause einlegen und nochmal zu Fernando Pessoa zurückgehen. Stark sein bedeutet fühlen können. Und dieses fühlen können ist wirklich ein Schatz von uns Menschen, weil wir ja nun die Fähigkeit haben, nicht nur zu fühlen, sondern diese Gefühle auch zu reflektieren, zu überprüfen und immer wieder anzuschauen und neu zu bewerten, um zu gucken, wo stehen wir, was möchten wir, was möchten wir nicht und wie soll mein Leben durch meine eigene Verantwortung einen Sinn haben und gelebt werden. Stark sein bedeutet fühlen können. Ja, hören Sie jetzt einfach selbst, was uns Frauke Stolzmann im Gespräch zu berichten hat. Ja, herzlich willkommen, liebe Frauke, hier bei mir an meinem Esstisch, mein Tonstudio.
Ja.
Und schön, dass du jetzt den Weg zu mir geschafft hast. Und vielleicht starten wir einfach so, dass du dich ganz kurz vorstellst, was machst du heute? Du hast ja auch viele neue berufliche Perspektiven für dich entdeckt und ich wünsche mir, dass du die kurz erklärst, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, aus welchem Bereich du sprichst.
Ja, schön, Sabine. Erstmal herzlichen Dank. Ich freue mich total, dass ich mit dir hier heute bin. Und ja, zu mir, ich bin Körpertherapeutin. Ich bin seit 13 Jahren selbstständig. Mein Schwerpunkt sind ganzheitliche Massagen für Frauen, aber auch Lebensbegleitung und Coaching. Und jetzt bin ich endlich auch Heilpraktikerin für Psychotherapie. Durch Corona hat diese Prüfung, die wurde nochmal verschoben und jetzt hat alles gut geklappt und ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie.
Ja, und Glückwunsch an dieser Stelle noch, ja. Weil ich weiß, wie hart es ist, wenn man alles gelernt hat und dann wird einem die Prüfung abgesagt.
5 Tage vor dem Termin.
Ja. Und ja. Du hast es trotzdem so gut geschafft. Ja. Toll.
Ja, und ich arbeite einfach mit Menschen, vor allem mit Frauen, erwachsenen Frauen und an ganz vielen Lebensthemen. Und mich selber oder uns beide hat, glaube ich, das Thema auch Krebserkrankung zusammengeführt vor einigen Jahren. Ja, das ist zum Beispiel auch ein Thema, mit dem ich immer wieder arbeite.
Mhm, Dankeschön. Und du hast noch von dieser einen Methode von Katie Byron auch erzählt. Magst du dazu noch ein paar Sachen sagen? Oder?
Ja, gerne. Das ist meine Lieblingsmethode eigentlich im Coaching und in der Lebensbegleitung. Und auch für mich persönlich nutze ich diese Methode, die The Work heißt, die Arbeit. Und die Frau heißt Byron Katie. Also sie heißt eigentlich, nennen wir sie nur noch Katie.
Ach so.
Sie ist schon Ende 70. Mhm. Und sie hat eine Methode entwickelt mit vier Fragen und auch ein paar Umkehrungen, sich stressige Gedanken und stressige Sätze anzuschauen und letztlich darüber, über einen sehr strukturierten und eigentlich simplen Prozess, der aber ganz tief führt, wie in einer Meditation auch, auf neue Antworten und neue Perspektiven zu kommen. Mhm. Und das ist eine Methode, die finde ich persönlich einfach, die ist Gold wert für mich und ich arbeite auch sehr gerne damit.
Toll. Ja, ich hatte ja das Vergnügen, das dürfen wir ruhig an dieser Stelle sagen. Vor einer Woche warst du hier und wir haben dann einen Satz aus meinem Leben hervorgeholt und genauer betrachtet. Und ich habe noch nie mit dieser Methode gearbeitet. Es gibt ja so viele tolle Möglichkeiten, an sein Ziel zu kommen und Teilstrecken dann immer wieder zu erkunden. Und war überrascht, wie gut es mir geholfen hat, über das Denken auch das Fühlen neu zu sortieren. Und da wären wir ja mitten im Thema, weil der Podcast heute, die Folge, beschäftigt sich ja mit dem Fühlen. Und was mir bei dir damals schon, wie ich dann mich auch entschieden habe, diese Stelle für mein Buch mit aufzunehmen, so unglaublich, was mich so unglaublich berührt hat, war, dass du damals warst du 42 und du hattest ja nun diese Diagnose und dass du so stark und sicher damals auch schon warst, genau zu fühlen, was du brauchst, was dir gut tut und was du eben aber auch gar nicht haben willst. Ja. Und in diesem Abwägungsprozess damals haben wir ja ab und zu Kontakt gehabt. Ja. Mhm. Und ich war wirklich so überrascht, dass ein junger Mensch so sicher sein kann in Anbetracht des Todes. Mhm. Und das wäre jetzt meine erste Frage heute an dich. Dieses Ja zum Tod, so haben wir ja damals beide festgestellt. Das war ja auch unsere Schnittmenge, über die wir dann ins Gespräch kamen, dass wir beide eigentlich ein ganz tiefes Ja zum Tod haben. Und du sagtest damals, dass ich dir damals einen Entwurf für dein Leben geschenkt hätte. Erinnerst du dich noch an diese Veranstaltung in dieser Kirche?
Ja, es gab eine wunderschöne Veranstaltung, wo ich mit meinem Abschiedschor, also man muss sagen, ich beschäftige mich mit dem Thema Sterben und Tod, seit ich denken kann. Also ich glaube, mit 10 Jahren habe ich die ersten Bücher von Elisabeth Kübler-Ross verschlungen und auch zum Thema Nahtoderfahrung mir Bücher aus der Stadtbücherei ausgeliehen. Und das war immer ein Thema, was mich fasziniert hat. Und wo ich auch merkte, ich habe keine nicht wirklich Angst vor dem Tod. Ich finde, es ist wie eine Geburt, so ein Mysterium und das hat eine Faszination und auch was Schönes. Was kommt danach? Ich habe mir immer so viel Sinnfragen gestellt. Und dann hatte ich ja zum Beispiel auch, ich habe ja eine Ausbildung zur Ehrenamtlichen im Hospiz hier in Darmstadt gemacht auch und war in diesem Abschiedschorprojekt und wir haben gesungen, während du auch von der Nahtoderfahrung erzählt hast. Genau. Und das war so faszinierend. Vor allem dieses Thema mit dem Lebensfilm, was in deinen Büchern ja auch so tief beschrieben ist. Und wir haben uns ja auch viel da schon drüber unterhalten. Es ist so für mich dieses, auch etwas, was ich noch nicht wusste. Dieser Lebensfilm, wie könnte das aussehen und was passiert da? Und was bedeutet das auch, wenn ich vielleicht nach dem Tod alles nochmal wiedererlebe und auch aus der Perspektive oder die Gefühle meines Gegenübers auch spüren kann und deren Beweggründe nachvollziehen. Das fand ich sehr faszinierend. So, Ja.
Und würdest du denn jetzt, es sind jetzt fast ein bisschen mehr als 5 Jahre vergangen, ins Land gezogen, würdest du jetzt heute mit dem Abstand dieses Jahr auch zum Tod, ist das immer noch in dir oder hat sich da was verändert?
Also das vielleicht so rum. Ich habe ja diese Diagnose Brustkrebs bekommen und war völlig verblüfft. Ich dachte, ich mache eine Hospizausbildung, weil mich das Thema fasziniert und weil bestimmt in meinem Umfeld gestorben wird und ich will vorbereitet sein. Und dann trifft es mich selber und es war völlig sowas wie jetzt ich.
Das denkt man immer gar nicht,
so
ne?
Ganz so,
man denkt immer die anderen.
Ich bin so kerngesund, wie kann das sein, mit 42? Und dann war das aber auch eher ein, ja, warum eigentlich nicht ich? Ne? Und dann gab es aber auch was Spannendes. Ich habe gedacht, das habe ich mir auch aufgeschrieben, das habe ich letztens wieder gelesen, ach, wenn ich eine tödliche, also eine Diagnose hätte, wo so klar ist, Frauke, du hast noch 4 Monate zu leben. Da hatte ich das Gefühl, damit hätte ich da leichter umgehen können, weil dann hätte ich gesagt, okay, die machen, die Zeit will ich ganz bewusst Abschied nehmen, genießen, alles, was wichtig ist, machen. Und ich hatte aber dann das Gefühl, ich fühlte mich nie, muss ich auch sagen, vom Tod direkt betroffen. Also ich hatte das Gefühl, wenn ich sterbe, wird das aber noch ein langer Weg sein. Und es geht jetzt für mich eher darum, ich muss die Therapieverfahren wählen. Und ich hatte große Angst vor der Schulmedizin und Operationen. Ich war noch nie im Krankenhaus in meinem Leben. Ich hatte Angst vor Chemotherapie und Bestrahlung und so. Und von daher würde ich schon sagen, also ich hatte nie das Gefühl, dass mich der Tod jetzt nah ereilen wird. Deswegen kann ich gar nichts dazu sagen, ob ich, wenn ich jetzt näher am Tod wäre, ob ich dann mehr Angst hätte. Das kann vielleicht sein. Ich weiß es nicht.
Okay. Aber du hast ja trotzdem, und das hat mich, und bewundere ich immer wieder, wenn wir uns treffen, du hast immer auch, natürlich hast du auch dazwischen auch mal Tiefs und so, die hat ja jeder, aber letztendlich kommst du immer wieder in dieses tiefe, klare Gefühl, was du für dein Leben auch brauchst, was wie ein Kompass für dich ist. Und das finde ich so, das würde mich jetzt nochmal interessieren, wenn du heute nochmal zurückschaust auf die letzten 5 Jahre. Also du hast dich ja entschieden, keine Chemotherapie zu machen und keine Bestrahlung, obwohl man es dir ja geraten hat, den klassischen Brustkrebsweg, weil du auch noch so jung bist. Und du hast aber damals gesagt, das passt nicht zu mir. Und ich meine, das muss man sich ja erstmal trauen zu denken, zu fühlen und dann auch durchzusetzen bei seinen Ärzten.
Ja.
Und wie siehst du das heute?
Ich kann nur sagen,
war es richtig, so entschieden zu haben?
Für mich persönlich ja.
Toll.
Also ich bin auch sehr froh. Jetzt bin ich so 5,5 Jahre oder gute 5 Jahre bin ich jetzt krebsfrei. Das ist ja erstmal toll.
So,
ne? Dann endet eigentlich auch diese klassische schulmedizinische Zeit, ne? Wo man große Angst hat vor einem Rezidiv.
Ja.
So. Also für mich war es der richtige Weg, ob da, also man weiß nie, also auch wenn man den klassischen Weg beschreitet, ob der letztlich richtig ist und ob der Krebs nochmal zurückkommt oder nicht. Ich kann nur sagen, ich bin einfach von meiner eigenen Überzeugung. Ich wusste, es würde dem widersprechen, wie ich lebe und ich hätte Angst vor den Therapieverfahren. Das heißt, ich hatte Angst, dass ich mich damit auch seelisch schwäche, wenn ich jeden Tag in ein Krankenhaus gehen muss. Und es war im Prinzip auch ein tiefes inneres Wissen. Ich habe ja die Beratungsgespräche alle wahrgenommen und dann mich immer wieder geprüft und geschaut, also wirklich würde ich es, also gibt es doch eine Stimme, die ein Ja hat. Ich wollte schon den besten Weg für mich wählen und habe nur gemerkt, für mich ist es richtig, es nicht zu machen.
Und du hast gerade gesagt, du hast immer wieder geprüft.
Ja.
Also ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen zu wenig machen.
Ja.
Immer wieder zu überprüfen. Ja. Also sie haben da ein Gefühl, was in ihnen wirkt, aber sie kümmern sich oft nicht gut genug, es immer wieder zu überprüfen.
Ja.
Und das finde ich auch so spannend, mit dir weiterhin im Austausch zu sein, weil du mir da auch ein großes Vorbild bist in diesem immer wieder Überprüfen. Kannst du dazu noch etwas tiefer gehen oder detailreicher oder uns ein Beispiel geben? Vielleicht auch mit der Arbeit von The Work?
Also für mich, also so eine Diagnose ist erstmal ein Schock.
Ja. Ne?
Und ich war in dieser Zeit schon sehr, sehr befasst mit der Work, mit dieser Methode und habe sofort gemerkt, welche stressigen Gedanken tauchen auf. Ich habe Krebs.
Mhm.
So, und dann habe ich gesammelt, was ist das, wovor habe ich denn Angst? Mhm. Also ich hatte zum Beispiel, ich hatte nicht so sehr Angst zu sterben. Es war mehr dieses Thema, was ich sagte, ich habe Angst vor der Operation. Mhm. Es war klar, für mich war klar, das spürte ich, dass ich eine Operation machen werde. Mhm. Der Tumor sollte...
Muss raus.
Ja, das wollte ich gerne.
So. Okay.
Und dann halt zu gucken, okay, und wovor genau habe ich Angst? Ich hatte Angst, dass sie in meinen Körper schneiden, dass mein Körper nicht mehr unverletzt ist, dass ich ohnmächtig bin oder die Kontrolle verliere. Solche Sachen. Und ich hatte Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, wenn ich nicht die Chemo oder Bestrahlung mache. Und dann habe ich das für mich mit der Work, kann man dann diese Sätze, man identifiziert die erst und ich schreibe sie auf so klar wie möglich und dann überprüfe ich sie in diesen verschiedenen Schritten.
Genau.
So, ist das wahr? Ich kann eine falsche Entscheidung treffen. Und dann auch, wie reagiere ich? Was passiert, wenn ich diesen Gedanken glaube? Also ich kann eine falsche Entscheidung treffen und dann spüre ich. Ich spüre es körperlich, ich spüre es wirklich mit allen Gefühlen, die kommen können.
Ich gucke, also du nutzt auch dein Gespür, dein Gefühl.
Ja,
Das ist ja im Grunde die Ressource.
Ja,
ich wünschte mir, mehr Menschen würden das tun.
Ja, ich benutze alles. Also ich ganz grundsätzlich, also ich habe außer der Work, mit der ich ganz viel auch ins Gefühl gegangen bin und geschaut habe, vor allem welche inneren Bilder habe ich, was für Bilder auch aus der Vergangenheit oder Zukunft tauchen auf. Wozu bin ich nicht in der Lage, wenn ich glaube, ich kann eine falsche Entscheidung treffen? Also so Fragen und dann auch, wer wäre ich ohne diesen Gedanken?
Ja.
Und dann auch diese Umkehrung, dann geht man nochmal einen Schritt weiter. Ich kann keine falsche Entscheidung treffen. Wie könnte das auch gerade wahr sein? Und zu sehen, okay, ich kann eine Entscheidung für mich treffen und ob sie letztlich in 10 Jahren richtig war oder nicht, das kann niemand wissen.
Ja.
Und ich kann immer nur jetzt in diesem Moment entscheiden, was jetzt für mich stimmig ist. Mit allem Wissen. Und ich meine, ich bin ja daher hingegangen und ich habe unglaublich viel recherchiert.
Ja.
Und meine Freunde und Familie haben auch recherchiert. Ich habe mich von Schulmedizinern beraten lassen, aber auch von Naturheilverfahren.
Mhm.
Also ich habe alles geschaut. Ich war bei der biologischen Krebsabwehr in Heidelberg, dass ich Informationen bekomme und dann immer wieder mein Gefühl befrage.
Ja.
Also so authentisch wie möglich wirklich und nicht zu sehr in die Angst zu gehen.
Ja. Wow, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Also da merke ich auch wieder, so habe ich es letztendlich ja auch gemacht. So mache ich es auch immer wieder. Und mein ureigenstes Gefühl ist mein sicherstes Indiz.
Ja.
Also das ist das, was mich, wenn ich darauf vertraue und damit arbeite und mich dem stelle, weil es gehört ja dann auch dazu, Gefühle auszuhalten, die man eigentlich nicht möchte.
Ja.
Aber wenn ich so unterwegs bin, dann habe ich eine größere Bandbreite oder die Erfahrung gemacht, so ging es mir jedenfalls, auch durch die Nahtoderfahrung, wenn Raum und Zeit aufgehoben ist, dann haben auch die Unterscheidungen und die Bewertungen eigentlich keinen Platz mehr. Dann darf alles sein, aber dieses Alles ist dann auch eine irre Wucht. Und in unserem alltäglichen Leben, die meisten versuchen ja schon, die Gefühle, die sie nicht so angenehm finden, einfach irgendwie wegzuschaffen. Mhm. Und die wollen immer nur die tollen Gefühle. Also so ein bisschen wie so leicht, man könnte fast sagen, man wird gefühlssüchtig, dass man nur noch das Schöne haben will.
Mhm.
Und dieses sich dem wirklich stellen,
das
ist ja der eigentliche Weg, auch um gesund zu werden und im besten Falle heil zu werden.
Ja, und es gibt so viel Kraft. Also für mich ist es so, wenn ich versuche zum Beispiel die Angst vor diesen Themen, also die Krebsdiagnose, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich die versuche wegzuhalten und vielleicht auch, also mich denen eher nicht zu stellen, dann sind die wirken genauso, die sind sehr unterschwellig wirksam. Und ich mache machte halt das Gegenteil. Ich habe sie wirklich seziert und mir angeschaut und konnte dann immer wieder aufatmen, weil die Work wirklich dazu führt, dass man klarer sehen kann, neue Handlungsoptionen hat und auch sieht, dass das Gegenteil von dem ursprünglichen Gedanken meistens zeitgleich auch wahr ist oder noch andere Umkehrungen. Ja. Und dann konnte ich ins Krankenhaus gehen. Ich hatte immer noch Angst vor der OP, aber viel weniger, würde ich denken. Und ich habe, ehrlich gesagt, ich habe tolle Erfahrungen gemacht. Mhm. Ich habe keine einzige schlechte Erfahrung mit der Schulmedizin gemacht. Mhm. Alles, was ich befürchtet habe, zum Beispiel, was mir meine Tante, die auch in meinem Alter Brustkrebs bekommen hatte, die hatte eine schlimme Erfahrung. Da hat ihr der Hausarzt gesagt, wenn sie nicht die und die schulmedizinischen Sachen macht, zu ihrem Mann gesagt, dann kann ihr Mann in einem Jahr den Sargdeckel über ihr schließen.
Boah.
Und ich dachte, das darf mir nicht passieren.
Yeah.
Und ich habe das gewirkt und so weiter. Und de facto habe ich tolle Erfahrungen gemacht mit den Ärzten.
Yeah.
Ich habe ich musste sogar zweimal operiert werden. Und beim zweiten Mal, der Anästhesist war so liebevoll. Mhm. Es war so ein Geschenk. Ich war im Krankenhaus, ich fühlte mich ein bisschen auch wie ein Engel auf dieser Station, als ich da im Bett lag und die kamen zu mir und guckten nach mir. Es war so liebevoll alles. Ich habe also eigentlich das Gegenteil von dem erfahren, was ich ursprünglich an Befürchtung hatte. Und ich glaube, dass auch dieses, dass ich weniger Angst hatte, machte, dass ich sehen kann, was jetzt auf mich zukommt. Also wie dieses alles war.
Meinst du nicht, dass es eher der Aspekt war, dass du diese Klarheit von deinem Fühlen und dieses, ich entscheide mich jetzt für den Weg und ich gehe da durch, dass diese innere Haltung, dass das auch auf die anderen wirkt und uns das auch die Möglichkeit gibt, in der Interaktion, gerade bei so einer Situation, wo auch so viel schief gehen kann, dass man doch mit dieser inneren Haltung dazu beitragen kann, möglicherweise, dass sich die Dinge dann auch so entfalten, wie sie für mich genau richtig sind.
Ja, das stimmt.
Dann bist du im Grunde eine Spezialistin im Fühlen geworden. Oder war es es vielleicht sogar schon immer, aber diese Herausforderung hat dich ein Stück gezwungen, das zu vertiefen, zu verfeinern und als dein Mittel zum Zweck auch zu nutzen.
Also diese Zeit, ich will die nicht missen. Mhm. Ich habe auch im Rahmen mal mit der Work eine Dankbarkeitsliste geschrieben. Da ging es darum, such dir etwas, was objektiv gesehen für viele Leute oder für dich auch vielleicht was ganz Schweres war. Mhm. Und dann schreib eine Liste, wozu du dankbar bist in Bezug auf diese Erfahrung.
Yeah.
Und dann habe ich die Krebserkrankung genommen und ich habe gestaunt selber. Ich konnte 2 DIN-A4 Seiten einfach so runterschreiben, nur Stichworte. Und ich weiß, dieses Gefühl von, es waren 4 Monate, die mich extrem aufgewühlt haben und wo ich wirklich so am... Es war auch kein normales Leben. Ne? Es war ein bisschen ein Gefühl
zu Ausnahmezustand.
Ja, so. Ja. Ich hatte wenig, zum Beispiel in meiner Beziehung war so klar, ich fühle mich fast nicht beziehungsfähig, weil ich muss mich so um mich gerade kümmern. Ja. Und trotzdem konnte ich eine Dankbarkeitsliste schreiben, wo ich auch heute sage, zum Beispiel so viel Liebe, so viel Unterstützung zu erfahren. Die Beziehung zu meiner Mutter, die so hinter mir stand, die diese Wege alle mit mir gegangen ist. Ich bin wirklich dankbar. Mhm. Und ich bin auch dankbar dafür, dass ich die Work hatte und dass ich zum Beispiel ein Thema nicht mehr so habe, nämlich genau dieses, die Angst, Fehler zu machen oder die Angst vor Entscheidungen.
Ja.
Ich habe gelernt, dass es nur für den Moment eine Entscheidung gibt und dass ich da meistens weiß, was ich brauche, was sich richtig anfühlt, dass ich dann wirklich auch auf meine Intuition vertrauen kann und da einfach weitergehe.
Super. Ja, da haben wir eine Schnittmenge. Ich glaube, so habe ich es damals auch gemacht. Und zu meiner Zeit gab es ja noch ganz wenig Literatur auch für dieses ganze Thema Knochenmarktransplantation. Das war ja alles noch ganz neu. ich hatte keine Möglichkeit zu lesen. Ich musste mich rumfragen. Mhm. Und ich hatte aber den Mut auch zu fragen. Also die eine Oberärztin, die war dann auch, die hat kapiert, dass ich Futter brauche. Ja. Und die hat mir dann zum Beispiel einen Kontakt vermittelt zu einem Patienten, der die Transplantation schon überlebt hatte. Mhm. Und das hat mir total geholfen, aus erster Hand zu hören, wie hat er das empfunden und wie geht es überhaupt? Wenn du jetzt heute wieder einen jungen Menschen hast, mhm, der auch vor dieser Entscheidung steht, was würdest du ihm raten? Mhm. Könntest du ihm einen Rat geben, wenn er dich fragen
würde?
Vor
der Entscheidung.
Wie er vorgehen soll. Die Entscheidung muss er ja selber treffen, ja, aber wie er vorgehen könnte, was würdest du ihm raten?
Also vielleicht wirklich gut hinzugucken, was sind jeweils die, also in dem Moment die Ängste und Befürchtungen. Mhm. Und ich persönlich würde die Work machen und ich würde auch anbieten, zu begleiten mit der Work, weil ich das eben super finde dafür. Mhm. Und ansonsten, also ich finde es gut, sich selber schlau zu machen und nicht alles zu machen, was einem empfohlen wird. Ja. Also es war auch so, dass man, also zum Beispiel, dass mir eine Frau eine Chemotherapie empfehlen musste und dann, als ich mich dagegen entschieden habe, auch gesagt hat, dass sie sie persönlich auch nicht gemacht hätte. Das finde ich ganz gut, auch manchmal zu wissen. Und gleichzeitig merke ich, dass für jede Person der eigene Weg der wichtigste ist. Und ich kenne so viele Menschen, auch gerade junge Menschen, für die ist der Weg mit Chemotherapie und Bestrahlung genau richtig. Mhm. Und ich würde einfach immer nur versuchen zu begleiten und zu schauen, was für Ängste gibt es und wie können wir so, also den Ängsten auf die Spur gehen und sie wirklich auch erlösen. Mhm. Ne?
Aber wenn du jetzt einfach so, jetzt mal so ein bisschen postkartenmäßig, also ganz, ganz trivial und einfach, gäbe es einen Rat oder eine Sache, wo du einfach sagst, das ist ganz, ganz wichtig, was der andere dann daraus macht, ist ihm ja freigelassen. Könntest du da irgendwie eine Sache auf den Punkt bringen?
Die
Essenz?
Für mich ist es, glaube ich, immer wieder zu vertrauen, alles, was passiert, irgendeinen Sinn macht.
Okay.
Und dass es sogar einen Sinn machen könnte, wenn mein Leben jetzt enden würde. Mhm. Also auch darauf zu vertrauen, dass die Erfahrungen, die ich mache und auch vielleicht diese ganz harten Zeiten für mich zumindest rückblickend einen Sinn machen. Mhm. Und ich muss den jetzt vielleicht nicht erkennen. Mhm. Und ich darf auch jetzt wütend oder verletzt oder traurig sein, aber zu sehen, es hat irgendeinen, also das ist mein Gefühl, es macht alles einen Sinn.
Also verstehe ich dich richtig, dass du quasi die Menschen, die dich um Rat fragen würden, versuchen würdest zu animieren, Sinnsucher zu werden, wenn sie es bis dahin nicht schon geworden sind?
Ja, also Sinnsuchen finde ich auf jeden Fall immer persönlich immer schön.
Das ist eine tolle Strategie. Ja.
Ja.
Die Geschichte hinter der Geschichte auch zu entdecken, die ja dann oft erst hervorploppt, wenn so ein Schock uns quasi in die Enge zwingt. Oft halten wir ja dann erst inne, um zu fragen, was bedeutet es, was steht dahinter.
Ich glaube, was mir jetzt auch einfällt, was ich auch wichtig finde und gerade in so einer Zeit, wo man eine Diagnose bekommt, ist zu verlangsamen, den Prozess zu verlangsamen, weil selbst bei einer schlimmen, schweren Krebsdiagnose heißt es mittlerweile, nehmen Sie sich Zeit. Mhm. Also auch, und wenn Leute Tempo machen, würde ich versuchen zu verlangsamen, damit das Gefühl hinterherkommt, damit ich mich schlau machen kann, damit ich spüren kann, wie soll es für mich persönlich weitergehen.
Ja.
Und in solchen Momenten, naja, ich bin überhaupt nicht christlich erzogen oder religiös, aber ich würde mich auch öffnen für sowas, das, was kommt, auch an Antworten.
Mhm.
Ne? Und ja,
in die Stille. Aber du bist ja schon auch ein spiritueller Mensch. Also das Wort Spiritualität ist natürlich auch ein Begriff mittlerweile, der ist ziemlich ausgelutscht. Trotzdem verwende ich ihn jetzt auch nochmal. Also sich auch für spirituelle Eingebungen oder was immer uns dann erscheint, kommt, was wir denken, fühlen, wissen. Oft haben wir ja auch ein inneres Wissen, so war es ja auch bei mir mit meinen Vorahnungen, dass wir darauf vertrauen und uns die Zeit nehmen, die wir brauchen. Aber wenn jetzt ein Arzt Stress macht, das haben wir ja leider auch oft, dass man dann doch unter Druck gesetzt wird. Was würdest du dann, oder was war da für dich gut? Kannst du das?
Menschen, die mich auch bestärkt haben, mir Zeit zu nehmen. Und ich hatte auch die faszinierendsten Begegnungen. Sabine, wir sind uns in der Fußgängerzone begegnet. Und ich habe dich angeschaut. Das war das erste Mal, glaube ich, nach diesem Konzert, wo du diese Lesung hattest.
Das habe ich auch geschrieben.
Ich habe dir erzählt, ich habe eine Krebsdiagnose bekommen. Und dann standen wir und haben geredet und die Zeit strömte irgendwie anders. So, und ich hatte viele Begegnungen. Manchmal nur einmal jemanden gesehen. Und das waren ganz entscheidende Hinweise. Mir haben Menschen Bücher in die Hand gedrückt und gesagt, hier, nimm mal. Ich habe die Leute nie wieder gesehen. Ich glaube, dann passieren so Wunder. Und man bekommt auch Hilfestellung. Also wir sind irgendwie auch nicht alleine in so einer Geschichte, sondern da... Ich deute das dann so und sage, naja, es macht ja alles Sinn. Und wenn vielleicht alles dazu angelegt ist, dass wir wachsen können, dass wir hier sind, um Erfahrungen zu machen und eben nicht nur die netten und schönen, sondern auch in den harten oder Grenzerfahrungen wachsen wir vielleicht am allermeisten, dann schenkt uns das Leben auch die Menschen, die Begegnungen, die uns dabei unterstützen können. Also ich hatte viele solcher Begegnungen und das meine ich vielleicht auch mit Vertrauen, weil, also wenn ich darauf vertraue, dass auch Hilfe kommt, wenn es gerade ganz prekär ist, dann geht es mir echt, und es geht mir einfach leichter.
Es geht leichter, Ja, also das Vertrauen langsam. Und wenn wir jetzt, also ich meine, wenn wir nach dem Sinn fragen, dann könnten wir ja auch fragen für alle, die noch keinen Krebs hatten. Es schwirren ja auch noch andere Krankheiten hier durch unsere Welt. Wir wollen jetzt nicht wieder die C-Frage stellen. Was würdest du Menschen raten, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben? Also die immer noch denken, den Tod oder die Krankheit, die kriegen immer nur die anderen. Hättest du da auch noch einen guten Tipp?
Also ich persönlich finde es gut, also ich hatte ja, habe ja schon gesagt, ich hatte das Bedürfnis, mich irgendwie vorzubereiten, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
Schon immer
und ich glaube, dass mir das auch geholfen hat. Deswegen glaube ich, vielleicht auch andere, wenn sie sich mit dem Thema Sterben und Tod, also ich finde ja auch das Thema Nahtoderfahrung total hilfreich, weil mir das ganz viel Angst auch vor dem Sterben genommen hat. Oder weil ich jetzt auch, wenn Menschen in meinem Umfeld erkranken oder sterben, ich habe das Gefühl, die gehen ins Licht, es wird alles gut sein. Und gerade weil du, aber ich habe auch andere Freunde, die mir persönlich erzählt haben. Also wenn mir Menschen von Angesicht zu Angesicht das erzählen und ich kann es wirklich spüren, dann habe ich das Gefühl, ja, das nimmt mir so viel Angst.
Oh, wie schön, dass du das noch sagst, weil das tut mir jetzt selber sogar richtig gut, weil ich eben auch so viele Menschen treffen durfte in den letzten Jahren. Oft auch, wenn jemand verstorben ist, dann haben sie sich erst die Sinnfrage gestellt oder die Frage, wo sind die denn jetzt? Und diese Sehnsucht verspürt und dann haben sie sich eben auch mit Nahtoderfahrungen beschäftigt. Und ihr Weltbild quasi oder ihren inneren Kosmos, ihr inneres Gefühl nochmal enorm geweitet und konnten dadurch dann ihre Trauer und dieses Gefühl, alleine zurückzubleiben, in einem neuen Sinn sehen. Und das ist ja fast so ähnlich wie bei The Work, wenn du einfach überlegst, wie kriege ich, ich bin jetzt gerade beim Tunnelbild. Also beim Tunnel, da hilft es ja nur durchzugehen.
Ja.
So, also den Tunnel können wir uns zwar auch weiten, indem wir uns innerlich weiten, indem wir durchschreiten, aber wenn wir im Tunnel stecken, dann müssen wir irgendwie durch, bis es am Ende wieder weit wird. Also wie schaffen wir es auf kleinstem Raum in der größten Not, die höchste Weitung herzustellen, um dann wieder uns auf uns zu fokussieren und zu fühlen und zu sagen, ja, jetzt, so ist es richtig. Gäbe es da noch einen Satz zum Schluss?
Das ist immer
so
schön.
So eine Weisheit aus dem Norden.
Eine Weisheit aus dem Norden.
Weil Bremen, weißt du ja, da haben wir ja auch mal gewohnt. Ja. Bremen habe ich so geliebt. Das waren wundervolle Jahre dort. Bremen. Gerade sehr frei.
Ja, Bremen ist sehr schön.
Mit dem Radl an der Weser entlang zu fahren, um in die Stadt zu kommen. Ich weiß noch, wie gut das riecht oder damals roch.
Ja.
Hättest du noch eine abschließende Weisheit für uns? Oder haben wir schon alles gesagt?
Nein, ich habe keine abschließende Weisheit. Ich glaube, die Weisheit liegt auch wirklich in der Stille und im eigenen Innern. Und dass es dafür auch ein bisschen die Ruhe braucht, dass wir nach innen spüren und dass wir darauf vertrauen, dass Hilfe auch immer da ist. Und dass auch andere Menschen bereit sind, uns zu begleiten zum Beispiel. Und dass wenn wir in den Austausch gehen, dass da ganz viel Hilfe ist.
Also uns zu trauen, wäre das vielleicht auch, uns zu trauen, uns auch Hilfe zu holen?
Und ja,
ich glaube, das Hilfe trauen sich oft die Menschen dann auch nicht, die verengen sich eher.
Ja, also nicht alles im stillen Kämmerlein mit sich abzumachen, sondern tatsächlich auch darüber zu sprechen. Vielleicht auch muss man gucken, mit wem und wo. Ich hatte zum Beispiel auch das Gefühl, dass ich diese ganze Diskussion, welchen Weg ich gehe, nur mit sehr wenig Menschen geteilt habe, bis ich klar wusste, was ich will, weil ich wollte nicht die Ängste von allen auch noch spüren.
Sehr richtig, ja.
Und wirklich meinen eigenen Weg gehen können. Und das habe ich, glaube ich, gut gemacht. Und dann immer wieder zu hinterfragen schon auch, ob das, was ich glaube, richtig ist. Also zum Beispiel gab es in mir auch so einen Glaubenssatz, wenn ich erzähle, dass ich eine Krebsdiagnose habe, dann denken Leute das und das über mich. Und das dann auch mal zu hinterfragen. Also es ist
also auch zu fühlen, welche von den möglichen Begleitern oder aus aus einem Netzwerk an Menschen, die einem helfen könnten, wer tut mir auch wirklich gut?
Ja, definitiv. Ja. Und zum Thema Guttun.
Da muss man vielleicht sogar am genauesten fühlen.
Ja, aber da gibt es auch, glaube ich, eine gute innere Stimme. Man kann sie auch mal ausprobieren und merken, so tut mir gerade nicht gut. Ich zum Beispiel konnte in dieser Zeit nochmal ein Thema, was gut für mich war in dieser Zeit, habe ich gelernt, sehr viel besser für mich zu sorgen und auch Menschen, die mir eigentlich nicht gut tun oder wo meine Energie immer runtergeht, nicht mehr so in meinem Leben zu haben. Ich habe mich auch verabschiedet von Menschen oder von Projekten und durfte da viel mehr lernen. Oder es war einfach die Erlaubnis, es war die Aufforderung für mich, dass ich für mich sorge und dass ich die Kraft mal für mich nehme.
Ja.
Also das war zum Beispiel was toll funktioniert.
Also das wäre jetzt für mich ein ganz tolles Schlusswort, wo ich nochmal an Pessoa anknüpfe. Also stark sein bedeutet fühlen können.
Ja.
Also sich wirklich auf das Fühlen können zu verlassen, sich das zu trauen, weil im Umkehrschluss uns das sehr stark macht. Und das vielleicht noch kombiniert auch mal mit der Stille, mit dem langsamer machen, das ist doch eine wunderbare Strategie für alles, was am Anfang von diesem Jahr 2021 möglicherweise noch auf uns wartet.
Ja.
Also trauen wir uns zu fühlen und trauen wir uns, stark zu sein, egal was um uns herum passiert.
Und unseren eigenen Weg zu gehen in der Verbundenheit mit unserem eigenen Herzen und durchaus auch mit dem großen Ganzen, sage ich jetzt mal.
Ja, super.
Sehr schön.
Vielen, vielen Dank, liebe Frauke. Das war doch ein wunderschönes Gespräch. Und dann wünsche ich dir eine gute Heimreise und hoffe, dass du weiterhin vielen Menschen in deiner Praxis in Bremen helfen kannst beim Sortieren und beim Fühlen. Ich danke dir.
Ich danke dir, Sabine.
Am Ende meiner Podcast-Episode 11 angekommen, möchte ich noch erwähnen, dass Frauke Stolzmann auch eine sehr schöne Webseite hat, www.ganz-berührt.de, berührt mit UE natürlich geschrieben. Und sie sagte mir auch, dass sie in der momentanen Lage mit Corona selbstverständlich auch telefonische Beratungen oder per Video Zoom und Skype und was es da so alles gibt, anbietet und auch durchführt. Wer sich also angesprochen fühlt und Unterstützung sucht und jetzt nicht im Norden wohnt, sondern im Süden Deutschlands oder wo immer, kann sich mit Frauke in Verbindung setzen. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Mitfühlen und wünsche allen für den Rest des Winters und für die doch weiterhin schwierige Lage in unserer Welt, sich zu trauen, zu fühlen, zu spüren und genau zu gucken, welcher Schritt ist der erste kleine notwendige Schritt in die gewünschte Richtung. Für mich, aber möglicherweise auch für die anderen oder die ganze Welt. Im großen Denken und im großen Fühlen ist ja gerade eine Aufgabe, die wir alle zu bewerkstelligen haben. So wünsche ich allen alles Gute und sage Tschüss. Wir sehen uns wieder, so oder so. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.